Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist gerade frisch aus Wien angereist. Das macht richtig Freude. Umso mehr, weil das, was er macht und das, wofür er und seine Kollegen stehen, das gastronomische Wien in den letzten 12 Jahren so stark geprägt hat, wie man es eigentlich von den wenigsten Restaurants behaupten kann. Es ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. 2012 eröffnete er zusammen mit seinem Partner Tobi Müller das Mochi in der Praterstraße und machte die japanische Küche damit so flächendeckend sexy, dass es bis heute eigentlich kein Halten gibt. Die meisten unter uns wissen es, die Hütte ist immer voll. Kurzfristige Reservierungen, schwierig, aber halb so schlimm, weil dank des ziemlich verrückten Wachstums gibt es ja mittlerweile auch einige Ausweichmöglichkeiten am Hohen Markt beispielsweise oder in Form einer Rahmenbar und sogar Automaten gibt es. Aber in unserem heutigen Podcast soll es ja auch um ihn persönlich gehen, um einen, der schon sehr, sehr früh seine Leidenschaft, um nicht zu sagen Obsession für Sushi entdeckte, um einen, der bei Größen wie Pierre Garnier oder Jean-François Piège in Paris lernte und dann mit dem richtigen Riecher für die gastronomischen Zeichen der Zeit schließlich in Wien durchstartete. Es gibt also wirklich einiges zu besprechen und ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel, dass er heute da ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Eddie Diemand.
Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und zumindest, es ist nur ein halber Tag, den ich heute frei machen kann, weil am Abend muss ich wieder zurück ins Lokal.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich genieße die Zeit halt im Zug für mich einerseits alleine zu sein. Mhm. Aber dennoch muss ich nebenbei arbeiten, also ich bin dann kreativ, ich bin am Computer dran, schreibe Menüs, schreibe Speisekarten oder Gerichte und dann nutze ich halt für mich die Zeit eigentlich nur für mich alleine zu sein, um einfach kreativ zu sein.
Mhm. Ja, du hast auch gesagt, es tut dir gut, so ein bisschen, vielleicht so, auch wenn es nur einen halben Tag ist, ein bisschen raus aus Wien. Mhm. Ich habe es jetzt auch gemerkt, auf dem Weg, wo wir hierher gekommen sind, das Telefon klingelt, der Fischlieferung hinterherlaufen. Also so ganz off kannst du auch nicht sein, wenn du nicht in der Stadt bist. Aber wie kann man sich eigentlich so einen Arbeitstag dann bei dir wirklich vorstellen, wenn du nicht in der Küche, nicht im Mochi?
Also meistens bin ich ja operativ noch 6 Tage unterwegs im Restaurant. Sei es jetzt nicht nur im Hauptlokal Mochi, sondern auch in anderen Lokalen. Mhm. Also mein Tag beginnt um 6.30 Uhr, der Wecker klingelt. Ich muss die Kinder fertig machen. Ich muss sie zu den Kindergarten bringen oder zur Schule.
3 Kinder?
3 Jungs habe ich. Alle 3 Fußballer hoffentlich irgendwann mal, die mich dann unterstützen. bringe die dann zur Schule. Um 8.30 Uhr, 9 Uhr bin ich dann meistens dann im Restaurant. Entweder sind um 9 schon die ersten Meetings gerade, mit HR-Meeting oder Abteilungsleiter-Meeting, wo ich eigentlich ungern immer dabei bin, weil ich doch mehr gerne im Restaurant stehe und operativ halt mitwirke. Mhm. Das bedeutet, dass ich meistens ab 9, 9.30 Uhr dann im Restaurant bin und dann schlussendlich dann teilweise entweder um 18 Uhr nach Hause gehen darf, oder erst um 11, 12 Uhr am Abend.
Wenn du halt in der Küche gebraucht wirst.
Genau. Also derzeit, bevor wir das Dogenhof eröffnet haben, darüber reden wir eh gleich dann nochmal bestimmt, war ich kaum operativ bis 11 Uhr abends. Ich bin meistens dann noch um 18, 19 Uhr nach Hause gegangen eigentlich. Und dann aber, wenn Veranstaltungen sind bei Caterings, dann bin ich schon operativ auch vor Ort.
Ja. Ich kann mich auch erinnern, wir haben dann davor nochmal kurz telefoniert und ich habe dir gesagt, lass uns doch über diese wirklich ziemlich verrückte Success-Story sprechen. Und du hast dann so ein bisschen ins Telefon hineingestöhnt, so ja, es ist so, ich glaube, du hast irgendwie so gesagt, ja, es ist echt heftig. Wo man merkt, also Erfolg und Wachstum, das kann schon auch an die Substanz gehen. Ist das so?
Das auf jeden Fall. Also Substanz in dem Sinne, dass du, weil du es ja, also wir sind ja, ich bin ja sehr gerne noch operativ im Lokal drin, also ich arbeite auch in der Küche mit drin. Ich bin nicht einer, der arbeiten lässt. Ich packe auch extrem gerne an. Ich zeige es den Leuten, wie ich es mir gerne vorstelle. Mhm. Bin selber noch am Herd, bin am Küchenpass selber noch. Und ist teilweise 6 Tage die Woche. Und das dann von früh bis spät. Und mein Körper merkt es dann, wenn er weiß, okay, langsam kann ich mich zurückziehen. Es wird, geht Richtung Urlaub. Mhm. Dann merkt es, dann kommt so die ersten Zeichen der, dass ich wieder krank werde. Mhm. Und dann erholt sich der Körper und dann kann er zuschlagen, krank zu werden. Mhm. Und das ist dann für mich das Zeichen dann, okay, jetzt ist dann gerade mal wieder zu viel des Guten gewesen.
Ja. Ja.
Aber ich bin trotzdem gerne noch dabei.
Mhm. Es ist halt einfach, finde ich, auch so, also jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, krass, wenn man sowas liest. Also auch wenn man anfängt, so ein bisschen in diese ganze Sache hinein zu recherchieren. Ihr habt das 2012 eröffnet, mhm, und die Bude war von Anfang an komplett voll.
Na, nicht, also die ersten 2 Wochen noch nicht, aber
okay,
danach. Also wir hatten danach zumindest Glück.
Ja, also was wirklich arg ist, und ich glaube, jeder, der, ich weiß nicht, in den letzten paar Jahren eine Reservierung tätigen wollte oder mal bei euch im Reservierungssystem war, also ich weiß noch jetzt gut, das war jetzt Anfang Dezember, ich glaube, da war alles bis Mitte Februar mal voll und man kommt dann auf die Warteliste und meistens haut es dann irgendwie hin. Aber das ist schon eben krass. Meine Frage, warum hat das so früh schon so gut begonnen? Wir sprechen von 2012.
Von 2012.
12 Jahre her, ja.
Also ich kann nur von meiner Sicht sagen, weil jetzt nichts gegen Wien, aber zumindest Wien ist 5 Jahre zurück. Also sei es damals mit den Lokalen, mit den Speisen oder auch mit den Konzepten. Und wenn man halt
im Vergleich zu, sagen wir, Berlin, Paris.
London, Paris, also die großen Städten. Mhm. Ich sage jetzt Berlin, da ich selber aus Berlin bin und auch sehr gerne reisen war früher und auch gerne gegessen habe, das wäre halt für Wien noch ein Tick zu früh, also zu früh Sende, dieses Konzept zu haben. Und deswegen waren wir auch die einzigen damals, die das der Möglichkeit haben, halt in die Richtung zu gehen. Mhm. Im Sinne von, damals gab es noch nicht das Prinzip, alles zum Teilen, die ganzen Gerichte zum Teilen. Das Sharing war ein großes Thema. Die wollten halt alle ihr eigenen Teller haben. Das haben wir als Gastronomen oder Tobi und ich damals den Leuten so erzogen wollen, immer zu teilen. Weil das halt
war das damals wirklich so 2012? War das damals sowas Unerhörtes?
Voll.
Okay.
Weil die wollten ja, die kannten das ja nur, ihre eigene Vorspeise zum Essen, danach halt ihren Hauptgang und danach ihr Dessert. Und bei uns war alles so in die Mitte. Jeder soll halt vom Tisch, also von der Mitte des Tisches essen.
Ja,
Und es war damals den Wienern einfach skeptisch. Wieso? Und dann noch mit Stäbchen essen, denn damals gab es noch kein Brot als Beilage, gab es auch noch nicht.
Ja.
Gab es auch noch einige Leute, die Brot dazu wollten, gab es damals noch nicht. Und erst mit der Zeit haben wir sie quasi erzogen, so zu essen. Und seitdem sind eigentlich alle Lokale von uns so auf dem Konzept immer zum Teilen, zum Schellen.
Aber das klingt jetzt so, als wäre das total schwierig gewesen oder als hätte man da den Wiener Gast wirklich mühsamst dazu erziehen müssen. Du hast es jetzt vorhin erwähnt, 2 Wochen, gut, also ich glaube, das verkraftet man.
Oder 3 Wochen, 4 Wochen.
Ja, also es hat trotzdem einfach voll eingeschlagen und das Konzept bewährt sich bis heute. Gab es da irgendwie, ich weiß nicht, super Connections davor schon in die Gastro-Szene oder?
Na, gar nicht. Also ich kannte ja niemanden aus der Gastro-Szene. Ich selber, oder Tobi und ich haben ja vorher in München gearbeitet, im Sternlokal, also wir, sozusagen mit Sternlokal, zumindest gehobene Küche. Und wir wollten immer in das Fine Dining. Und danach, wo wir dann das Mochi eröffnet haben, war es auf einmal komplex was anderes. Mhm. Es waren sehr viele Gastronomen bei uns essen, was dann für mich auch so einen positiven befriedigt hatte, dass ich dachte, okay, das geht in die richtige Richtung. Und dadurch dadurch wurde extrem viele Gastronomen essen, waren halt, kam es halt mehr in die Szene, mehr drumherum. Ja. Und so kam es einfach, dass wir halt das Glück hatten, in dem richtigen Augenblick diesen Punkt zu treffen.
Ja,
was wir halt wirklich, wollten, die Gäste.
Ja, das war, glaube ich, wirklich dieser perfekte Augenblick. Warum eigentlich, also weißt du, warum so viele Gastronomen bei euch essen gekommen sind?
Weil es einfach gutes Essen ist.
Ja.
Einfach, also es war wirklich, das ist einfach eine Sucht, was du eigentlich jeden Tag essen magst. Und das ist halt einfach so ein Yummy gehabt, wo du eigentlich jeden Tag davon träumst, am nächsten Tag nochmal essen zu gehen.
Ja, also ich glaube, kann jeder bestätigen, der schon mal im Mochi war. Das ist einfach, wie steht es auf eurer Homepage? Happy Bauchgefühl?
Es geht aus dem Bauchgefühl voraus.
Ja.
Mit Happy End.
Ja. Ja. Du hast es gesagt, du warst mit Tobi vorher in München.
Genau.
Wie ist das? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Kennengelernt haben wir uns in Berlin. Mhm. Shiro Ishiro, das war eins der Lokale von Duck.
Ja.
Er war im Service, ich war in der Küche. Und da haben wir auch 2 Jahre gemeinsam gearbeitet. Es ging auch in die Gourmet-Küche, was Duck damals wollte.
Ist das das, was gescheitert ist dann?
Ja, leider. Duck?
Ja.
Leider.
Ja.
Und Tobi
aber war eins seiner größten Learnings, hat er mir mal gesagt.
Das auf jeden Fall. Ging es eigentlich in die Richtung, wo er jetzt gerade ist, was super ist.
Ja.
Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt, Tobi und ich. Und er ist dann nach 2 Jahren nach München gegangen, zur BMW-Welt, du und Co. Mhm. Und hat mich dann gefragt, ob ich dann mit ihm gehe als Küchenchef. Und so sind wir seitdem an immer unterwegs quasi. 2006.
Ah, krass. Okay.
So lange kennen wir uns.
Und dann, warum Wien?
Warum Wien? 2008 hat der Herr Dogo dann das Lokal zugesperrt, die BMW, also das Clubrestaurant damals.
Ja.
Und hat uns nach Wien geholt. Wir waren noch 2 Jahre für Do & Co. tätig in der BMW, also ich war noch im Haashaus. Tobi war halt auch unterwegs noch für Do & Co. Und dann hat der Dogo dann gesagt, er würde halt ein japanisches Lokal eröffnen wollen. Und es war dann immer so, Tobi und ich so, nein, wir eigentlich wollen wir unser eigenes Ding machen.
Ja.
Ich will jetzt nicht noch für jemand anders ein japanisches Lokal eröffnen. Und so kam die Idee dann 2011 dann uns selbstständig zu machen. Und dann 2012 im Januar, das ist dann eröffnet worden.
Ja.
Und seitdem eigentlich, immer japanisch, immer auf dem Weg, neue Lokale zu kreieren. Und
aber trotzdem finde ich, hat man das Gefühl bei euch, es ist ein durchdachtes Wachstum. Also du lachst.
Nein, das kam immer per Zufall, die Lokale, die dazu kamen.
Wirklich?
Ja, also wir haben eigentlich nie nach einem neuen Lokalchen gesucht eigentlich.
Ja.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir 2012 war immer das Thema, wir wollten ein Takeaway eröffnen, weil ganz viele Gäste zu uns reinkamen ins Mochi und wollten immer was mitnehmen. Und da war uns aber ein bisschen unfair den Gästen gegenüber, die halt sitzen. Mhm. Sonst würden die ja zu lange warten. Und daraufhin war genau gegenüber vom Mochi ein Reisebüro. Das war am Samstagmittag, habe ich es dann gesehen, zu mieten. Ich bin direkt meine Messe abgelegt, bin dann rübergerannt und habe mich als Erster eingetragen, habe gefragt, ob wir dann Mieter werden können. Und seitdem haben wir dann per Zufall halt das OMK gegründet oder eröffnet. Und dann war dann später immer die Suche nach einem neuen Location im Sinne, dass wir halt was Neues eröffnen. Sprich, die Rahmenbar kam dann 2017 dazu. Mhm. Und die Kiko-Bar per Zufall, weil der Werner, der bei uns eigentlich ein sehr guter Freund von uns ist, bisschen nach Burgenland gegangen, da war die Kiko-Bar zu haben, dann haben wir die Kiko-Bar dazu genommen und was kam noch?
Hoher Markt dann?
Hoher Markt.
Die Automaten?
Die Automaten kamen während Corona eigentlich zugute, weil wir dann halt während Corona alles, was wir halt verpackt haben, konnten, sei es die Rahmenkits, dann kamen halt die Automaten dazu, das ist super Erfolg gerade, weil wir jetzt gerade den 2. eröffnet haben, im 7. Bezirk.
ach stimmt, jetzt im 7. Bezirk ist jetzt genau. Da Neustiftgasse, oder?
Neustiftgasse,
genau. Neustiftgasse, ja. Ströme den Scharen.
der hat gerade die letzten 2-3 Wochen Probleme gehabt mit dem Automaten wegen der Programmierung, aber Aha. Wir kriegen alles in den Griff. Ja, und jetzt, dann kam Corona, dann war Mottier Markt per Zufall, weil wir eigentlich erhofft haben, mit größeren Abständen und draußen sitzen zu dürfen, halt die Gäste zu bewirten.
Ah, also mit größeren Abständen meinst du das mehr Platz
genau,
für die...
Genau, das war damals der Plan von Herrn Kurz, glaube ich, dass er gesagt hat, ihr könnt mit Abständen die Lokale eröffnen, offen lassen quasi, ihr könnt draußen sitzen im Schanigarten und dann mit der Öffnung am ersten Tag kam wieder Lockdown und seitdem haben wir das Mochi am Markt dann.
Ja.
Und da war immer die Idee, okay, 2 Mochis verträgt Wien nicht. Und daraufhin war dann die Idee, wir machen daraus eine Nikkei-Küche, also japanisch-peruanisch. Mhm. Und so kam halt, genau, das dann zustande.
Bist du dir sicher, 2 Mochis verträgt Wien nicht?
Vom Personalkosten her, nein. Das ist leider zu kostspielig, das Ganze.
Personalkostentechnisch, was ist denn das teuerste, das Hauptlokal, oder?
Ja, das Hauptlokal ist das Mochi. Weil dadurch, dass die Sushi-Köche so rar sind, gutes Personal zu finden, auch im Service, ist es halt derzeit leider, also es ist nicht unbezahlbar und unmöglich, aber die einzigen, die darunter leiden, sind halt die Gäste, die es dann für zahlen müssen. Mehr oder weniger.
Ja, und doch irgendwie, ich war bis jetzt immer, ich sage das jetzt von meiner ganz persönlichen Warte aus, ich war eigentlich, wenn ich die Rechnung bekommen habe, Mochi, bis jetzt immer positiv überrascht. Das ist immer weniger schlimm, als ich, also was heißt schlimm, weniger hoch, als ich glaube, weil die Qualität halt schon unfassbar ist. Und ihr habt euch eine Zugänglichkeit bewahrt, die euch ja irgendwie auch ausmacht. Also ich kenne auch viele Foodies, viele Leute aus der Branche, die würden das, glaube ich, total unterschreiben. Nimm uns ganz viele Restaurants in Wien weg, ja, ist mir wurscht, von mir aus, nimm auch ein paar Sterne weg, ist uns wurscht, aber bitte lass uns das Mochi haben, ja, weil es halt einfach diese Zugänglichkeit auch hat und du musst jetzt nicht doppelt und dreifach überlegen, ob du das jetzt gönnst, es geht sich meistens schon irgendwie aus, das Mochi.
Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir relativ günstig zu anderen Lokalen, kann man dazu sagen. Mhm. Obwohl wir von der Qualität versuchen immer das eins der besseren Produkte zu nehmen, sei es beim Reis, beim Fisch, wir gehen nie drunter, weil die Qualität halt für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Und das merken die Gäste als erstes.
Ja.
Deswegen versuchen wir da auch keine billigen Produkte zu verwenden. Sei es beim Nori, beim Wasabi, also halt die Produkte, die eigentlich ein Kunde, glaube ich, nicht merken würde, aber uns als Köche halt schon sehr wichtig sind und deswegen machen wir es auch gar nicht.
Ja. Was ich auch cool finde und ich glaube auch das, man spricht sich langsam herum, gibt es auch immer wieder andere Konzepte, die das ein bisschen so übernehmen, ist auch die Weinschiene, die Weinsache, halt wie cool gewisse Maische vergorene Sachen auch zu Sushi sind. Generell einfach dieses Sushi mit coolen Weinen. Auch das war, glaube ich, etwas, wofür viele Leute gekommen sind, oder? Auch weinaffine Leute gekommen sind und immer noch gerne kommen.
Auf jeden Fall. Leider kann ich da extrem wenig dazu erzählen. Dafür ist der Dominik Hofer zuständig, der Sommelier. Und der Tobi, der so mein Geschäftspartner. Weil ich trinke keinen Alkohol.
Ah, du trinkst gar keinen Alkohol.
Nein, weil es mir nicht schmeckt.
Ja.
Und deswegen kann ich nie sagen, ob es dazu passt oder nicht. Ich kann es echt nicht sagen.
Mhm.
Aber es kommen sehr viele Gastronomen auf jeden Fall deswegen. Aber ich kann echt nichts sagen dazu. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja. Hast du nie Alkohol getrunken? Oder
oh doch. Früher schon. Ja. Aber früher als ich jünger war, mit 18, 19, 20. Aber irgendwie seit den letzten 10 Jahren, es schmeckt mir einfach nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich brauche es einfach nicht.
Mhm.
Natürlich trinke ich dann auf Hochzeiten und Geburtstagen mal einen Wodka-Shot, das geht schon, weil es dann nichts schmeckt, aber ich brauche es unbedingt nicht.
Ja, also eigentlich seit du mit dem Mochi durchstartest,
quasi eigentlich schon.
Quasi fast kein Alkohol.
Ja.
Ah, spannend.
Das ist recht kein Bier, was die meisten Köche oder Gastronomen halt danach trinken, nach der Arbeit.
Ja.
Ich brauche es nicht. Ich bin ja so ein Cola-Junkie.
Ja, ich wollte fragen, was trinkst du dann stattdessen? Cola?
Cola. Oder? Ich brauche den Zucker. Koffein.
Passt Cola gut zu Sushi, würdest du sagen?
Schwer zu sagen. Komisch, zum Sushi trinke ich meistens immer nur Wasser oder Tee. Also einen Grüntee.
Grüntee, okay.
Also Sencha, ja. Und Wasser. Aber ich glaube Cola, glaube ich, eher weniger.
Ja, stelle ich mir schwierig vor. Ich will es mal probieren und dann...
Ich trinke es eher eigentlich nur Wasser oder Tee,
wie gesagt. Ja. Du, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei dieser Geschmacksfrage sind, wie ist das mit der japanischen Küche bei dir gekommen? Es gibt da so ein paar Sachen, die man dann liest, aber ich frage jetzt trotzdem
mal. Was liest man denn da?
Ich habe mal gelesen, dass du als Teenager bei einem Freund warst und der hat Sushi bestellt.
Aha.
Und das war damals, ich glaube, Deutschland.
Aha, in Berlin.
In Berlin, okay. Noch ganz neu und super trendy und so. Und das hat dir so gut geschmeckt, dass du dich dann ziemlich vernarrt hast darin.
Ich war genau 15 damals, wo ich das allererste Mal Sushi gegessen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, was es war. Es war halt so ein Thunfisch Nigiri, der damals relativ braun war, was eigentlich nicht üblich ist.
Mhm.
Also eine ganz komische Farbe.
War er geflammt schon? Oder?
Na, gar nicht. Das war einfach die Qualität damals so. Ich kann es ja auch nicht sagen, ob er gut oder schlecht war.
Ja.
Ich war 15, auf jeden Fall. Es war ein bisschen scary. Also es wirklich, es war auch, ich habe ihn in den Mund gehabt und es war halt ein bisschen tranig und ein bisschen sehr zäh im Mund, deswegen habe ich ihn wieder ausgespuckt. Also mein erstes Mundgefühl war echt widerlich, was mit Sushi zu tun hat. Und dann erst beim zweiten Mal und dritten Mal, wo wir uns dann getroffen haben mit damaligen Freund, hatten wir damals die Sushi-Rollen, also Tekkamaki, also mit Thunfisch drin oder halt mit Lachs-Avocado. Und das Drumherum, das Nori-Blatt, das war halt, meine Erinnerung, war es halt relativ fischig, aber es ist ja kein Fisch, aber trotzdem dieses Umami-Geschmack. Und das war damals, was dann bei mir Klick gemacht hat, mit der Kombination mit Sojasauce, das Salzige. Und das wurde dann irgendwann mal zur Sucht, dass ich es immer gerne essen wollte, aber damals war es ja extrem teuer. Also damals war es ja, für eine Sushi-Rolle waren es 5 Mark, jetzt sind es nur 2,50 Euro im Schnitt.
Ja, krass.
Deutschmark.
Ach wirklich, das war damals 5 Mark, eine Sushi-Rolle.
Ich weiß nicht, was ein Schilling ist, kann ich jetzt nicht sagen.
Was war das nochmal? Ich glaube, 1 Mark war, glaube ich, so ungefähr 10 Schilling, sowas.
Vielleicht.
Ich glaube.
Und das ist schon sehr toll. Du kannst ja damals für 5 Mark einen Döner essen. Und damals kriegst du halt nur eine Sushi-Rolle oder nur ein Stück Lachs.
Krass.
Und es war halt schon sehr, sehr teuer. Und dann als zur Belohnung, wenn ich mir eine gute Note geschrieben habe, dürfte ich mir sowas bestellen oder kaufen.
Also deine Eltern wussten, du bist da irgendwie auf das ein bisschen schon, hat sich schon eingeschossen und das schmeckt dir.
Voll.
Und dann hat es wirklich so nach guten Noten.
So als Belohnung durfte ich mir was kaufen.
Eine Sushi-Rolle kaufen.
Genau. Und dann.
Das war in Berlin, hast du jetzt gesagt.
Genau, in Berlin. Damit fing alles an. In einer kleinen Sushi-Bar in der Pariser Straße.
Mhm.
Und ich war dann in der damaligen Sushi-Bar. Ich wollte nach einem Job fragen, einfach nur, damit ich mir das einfach nicht immer kaufen muss, dachte ich immer, kann er arbeiten und dabei nebenbei essen.
Und also beim Einschlafen auch an die Sushi Rolls gedacht, das klingt nach einer totalen Obsession.
Das war schon, also war so eine kleine Sucht damals.
Ja.
Und der damalige Chef meinte, na, erst wenn du 16 bist. Und dann an dem Tag, wo ich dann 16 war, bin ich da hin, habe ihm meinen Ausweis gezeigt, so, ich bin jetzt 16. Und seitdem habe ich dort angefangen zu arbeiten.
Wahnsinn.
Ja. Und habe eigentlich nur am Tag von 18 bis 20 Uhr gearbeitet, als Tellerwäscher quasi. Ich habe ihnen geholfen, Sushi-Reis zu kochen, die Teller zu waschen, abzuräumen, die Tische. Und das ging halt 5 Tage die Woche, von Montag bis Freitag, von 18 bis 20 Uhr jeden Tag.
Und tagsüber Schule?
Tagsüber Schule. Solange die Noten gut waren, durfte ich mitmachen. Haben meine Eltern auch nichts gesagt.
Aber du wurdest bezahlt dafür?
Ich wurde dafür bezahlt.
Ja, cool.
Darf man sagen, schon so unter der Hand oder darf man nicht sagen? da ist egal. Mit Trinkgeld.
Ist verjährt, nee, es ist verjährt. Ist sowieso verjährt,
genau.
Oder? Ist wurscht.
Ja. Und dann,
also coole Sache für dich.
Ja, voll.
Ja.
Und dann mit der Zeit durfte ich die ersten Sushi-Rollen drehen, durfte die ersten Nigiris machen und so habe ich mich quasi hochgearbeitet. Und habe dann immer nebenbei meine Schule dann besucht, Abitur, ein bisschen studiert. Und dann,
genau, du hast dann studiert. Also ich glaube, du hast Architektur und Betriebswirtschaft, sowas. Halbherzig wahrscheinlich?
Halbherzig. Aber ich wollte es machen, aber im Studium selber, ich wollte nicht sitzen. Ich wollte einfach operativ, ich wollte irgendwas Handwerkliches machen. Daraufhin habe ich jetzt mal Bauingenieur noch studiert, habe auf dem Bau gearbeitet, mein Praktikum gemacht. Und dann mit 24, wie du es schon erwähnt hast, habe ich meine Lehre gemacht. Mit 24 im Hyatt Hotel damals.
Hyatt Hotel Berlin.
Hyatt Berlin.
Also du warst wahrscheinlich der versierteste Lehrling im ersten Lehrjahr, den Deutschland jemals gesehen hat, oder?
Ne, ich habe halt sozusagen, ich habe meinen Posten gekocht und ich habe nebenbei der Sushi gemacht, weil die hatten noch einen Sushi-Posten im Hyatt Hotel.
Okay.
Ich habe quasi Sushi und Garde-Manger gemacht quasi. Und ich habe meine Lehre innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen, was normalerweise nicht üblich ist.
War das juristisch tatsächlich möglich, dass man dir die Arbeitszeiten von der Folge anrechnet?
Nein, das nicht. Wie? Ich hatte einfach gute Noten in der Schule und ich hatte Abitur.
Ah, okay.
Und deswegen durfte ich jetzt verkürzen.
Das heißt, du warst dann nach 2 Jahren...
quasi fertig.
Ja. Und da stand für dich fest, hey, das ist es, das mache ich. Ja?
Teilweise schon. Doch, also damals kennst du auch die Arbeitszeiten natürlich auch. Und das war halt als Jung, wie ich damals war, meine ganzen Freunde waren feiern, ich musste arbeiten. Das war halt so ein Zwiespalt für mich. Will ich gerne mit meinen Freunden unterwegs sein oder halt arbeiten? Das war halt für mich damals, hatte auch mal zeitweise mal mit dem Kochwelt eigentlich aufgehört für ein halbes Jahr, um zu sagen, okay, mache ich es jetzt weiter oder nicht? Studiere ich jetzt wieder und dann Koch.
Ja.
Immer. Ich würde es immer wieder machen.
Ja.
Obwohl meine Eltern immer gesagt haben, wird kein Koch, zu viele Arbeitszeiten, so wieder, glaube ich. Aber ich mache es immer wieder. Weil ich es einfach mit Leidenschaft mache und ich würde es auch, wenn meine Kinder das machen wollen, sollen sie es machen.
Ja.
Aber ich würde es auch nie.
Also Koch oder Fußballer?
Fußballer ist, glaube ich, besser.
Mehr oder weniger.
Nein, aber zumindest sollen die machen, was sie wollen. Und ich glaube auch, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann ist, glaube ich, jeder Beruf, glaube ich, der richtige Weg.
Ja. Und was man ja natürlich oft hört, und ich glaube auch das zeigt dein Werdegang, wenn man etwas nicht nur gerne, sondern wirklich mit Leidenschaft macht, kommt ja irgendwie alles ein bisschen von alleine. Jetzt natürlich, man muss schon dafür arbeiten. Klar. Aber diesen Biss, der dann wirklich zu etwas führt, den hast du nur, wenn diese fast schon obsessive Leidenschaft da ist.
Du brauchst die Leidenschaft, wie du gerade erwähnt hast, aber du brauchst auch den starken Partner. Sei es in der Familie, sei es meine Frau oder auch geschäftlich in Tobi.
Ja.
Weil dadurch kann man sich halt gegenseitig ein bisschen matchen und auch immer wieder pushen.
Ja.
Weil alleine die Kraft immer wieder aufzuwenden, ist, glaube ich, schwierig.
Mhm.
Außer du bist noch jung und du willst es einfach wollen. Aber selbst nach 12 Jahren, du brauchst halt jemanden, der einen mitzieht und deswegen, du brauchst halt eine starke zweite Person.
Ja.
Dafür ist halt der Tobi da.
Ja, ich meine, das klingt total logisch, was du sagst, weil mit Leidenschaft sich nach vorne oder irgendwo hocharbeiten, das geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber irgendwann mal brauchst du wie du sagst, Partner oder Unterstützungen, damit etwas wirklich dann Großes entstehen kann.
Deswegen.
Das ist so war das dann. Warst du eigentlich, bevor das dann losgegangen ist, auch bei Duck, in der Zwischenzeit mal irgendwo nicht japanisch am Kochen? Weil ich habe es ja erwähnt und das wird ganz oft bei dir in den Vitas, die man über dich findet, wird das immer so hervorgestrichen, deine Stationen bei Piège und bei Pierre Gagnère. Was hat es damit auf sich?
Damals war nichts mit Japan zu tun, sondern eher französische Küche. Ich wollte halt in die Gourmet-Küche. Ich wollte einfach zur damaligen Zeit nach meiner Lehre lernen. Das war für mich Herausforderung. Ich wollte nach Paris, um richtig zu lernen, was die französische Küche zu bieten hat. Bei Pierre Gagnère habe ich wirklich auf Peak auf Soßen gelernt und auch Poissonné. Sein Wunsch war aber leider, dass ich für ihn nach London gehe, in Sketch. Das habe ich aber dann abgelehnt und daraufhin bin ich dann zu François Piège gegangen. Mhm. Und das war der Grund, warum ich dann bei Pierre Gagnaire aufgehört habe.
Und aber du hättest das, das Sketch übernehmen?
Nein, nicht übernehmen. Nee, damals war ich noch Jungkoch.
Okay, ja.
Aber zumindest, dass ich halt dort arbeite für ihn. Aber ich wollte halt in Paris bleiben. Deswegen wollte ich nicht nach London, obwohl ich London auch liebe. Mhm. Aber Paris war für mich die Stadt der französischen Küche und deswegen wollte ich einfach in Frankreich bleiben, in Paris. Ja. Und daraufhin bin ich dann da geblieben.
Coole Sache dann auch Piège, weil ich meine, es gibt wenig Köche, die so für die Vielfalt der total durch und durch französischen Küche stehen wie er. Wie war das?
Das war auch damals eine harte Zeit zum Arbeiten. Du kennst es, also selbst dort arbeitest du 6 Tage teilweise.
Warst du in seinem 2-Sterne?
Ich war in seinem Sterne, damals im Hotel Concorde.
Ja, ja.
Und das war für mich, das habe ich glaube ich ein halbes Jahr gemacht, weil einfach dann das finanziell nicht mehr ausging, weil die Mieten einfach zu teuer sind in Paris und deswegen habe ich dann nach 6 Monaten abgebrochen, obwohl ich dann gerne noch da geblieben wäre. Bin aber von dort aus dann in die Schweiz gegangen, nach Zürich, auch ins Hyatt Hotel damals noch.
Um die Kohle wieder reinzubringen.
Genau, einfach um dann wieder leben zu können und nicht nur leben, um zu arbeiten. Mhm. Nee, arbeiten, um zu leben, so rum. Und aber die Zeit in Paris hat einfach so geprägt und ich habe auch gesehen, wie die französischen Köche arbeiten, was sie halt leisten, auch jetzt immer noch. Und deswegen, wenn ich jung wäre, hätte ich es auf jeden Fall nochmal gemacht.
Ja.
Sofort.
Es gibt ja schon ein paar Parallelen. Das ist ja auch etwas, was Frankreich und Japan total verbindet, so unterschiedlich die Küchen auch sein mögen. Diese, was die Franzosen Rigueur nennen, also dieses total rigide Küchensystem und eine totale Perfektionsbesessenheit und also sicher wertvoll für dich gewesen mit dem japanischen Hintergrund.
Auf jeden Fall. Also ich liebe es halt Perfektionist. Ich liebe es, wenn es auch in der Küche bei uns alles am selben Stelle liegt immer oder steht oder zumindest immer, dann weißt du ganz genau, du kannst halt blind arbeiten, das ist halt für mich auch sehr wichtig, dass es nicht mal am nächsten Tag immer, du musst halt nicht mehr suchen. Mhm. Und in der japanischen Küche ist es auch so, der Japaner oder zumindest der Koch oder jeder andere auch, die perfektionieren einfach das Gericht, bis sie halt wirklich sagen aus, das ist perfekt für sie selbst, besonders, die machen es auch mit Leidenschaft, weil in Japan, wenn du essen gehst, da gibt es nicht eine Küche, wo du alles essen gehen kannst, also sprich, in einem Restaurant gibt es Sushi, Pizza und Döner, sag ich jetzt mal. Ja. Dann gibt es halt nur Yakitori oder nur Ramen oder nur Tempura, was halt was wichtig ist. Ja. Und wir versuchen immer alles in eine Küche reinzubringen, in manchen Restaurants. Und das ist halt so, entweder machst du es halt mit einer Sache richtig oder halt.
Ja, oder du wirst halt beliebig und alles wird irgendwie bestenfalls durchschnittlich.
Das wollen wir halt auch nicht. Deswegen haben wir auch die Ramen-Bar damals 2017 eröffnet und da gibt es halt nur Ramen und 1-2 Tapas und das war's.
Im Mochi gibt es keine Ramen, gell?
Nein.
Ja.
Weil das ist damals Thema war Izakaya und in Izakaya gibt es eigentlich keine Ramen.
Ja. Aber in Japan, hast du mal in Japan gearbeitet?
Nein, auch nicht. Ich war nur als Touri unterwegs. Mhm. Das erste Mal mit 30, aber so richtig gearbeitet habe ich dort noch nie.
Ja.
Ich war im Schnitt letzten 12 Jahre 8-mal dort.
Ja, schon.
Gut, also gute vor Bilanz, Corona. Ja. Und habe eigentlich dort immer recherchiert, was es Neues gibt. Mhm. Auch damals, wo wir die Ramen eröffnet haben, war ich dort 3 Wochen unterwegs, um halt Ramen zu lernen. Mhm. Und habe dort eine Ramenschule besucht. War einen Tag dort.
So eine Ramenschule besucht.
Ja, aber nur für einen Tag, weil es dann noch relativ langweilig war. Und war dann.
Ach so, wirklich? Also das war nicht ein Eintageskurs?
Nein, das war eigentlich für 3 Wochen. Ich habe es aber abgebrochen damals. Ja,
weil du einfach schon zu viel weißt drüber, oder
warum? Weil ich wusste, das war eine Schule für Leute, die nicht kochen konnten.
Okay.
Und das wusste ich vorher nicht.
Okay.
Und dann war ein Philipp Innreiter, der vom Slurp Ramen, wir waren gemeinsam unterwegs.
Ja.
Und dann haben wir jetzt überlegt, okay, was können wir machen, dass wir die 3 Wochen halt nutzen können zum Lernen, sind eigentlich jeden Tag in anderen Restaurants gegangen, Ramen zu essen.
Ja.
Sei es in Tokio, Fukuoka, Osaka, Okinawa und halt so halt alle Informationen zu sammeln und dann halt die perfekte Ramen für uns zu kochen. Und so haben wir halt so unsere Schule eigentlich besucht. Durch Essen.
Ja, gut. Dafür muss man halt schon wirklich ein gewisses Grundlevel haben, ne? Um essend zu lernen.
Du musst schon herausschmecken, was drin ist.
Ja.
Und wieso die Ramenbrühe auf einmal dickflüssig ist und dafür die Nudeln dünner sind. Das halt musst du halt irgendwie dir merken und dann auch verstehen, warum das so aufgebaut ist.
Ja. Falls das möglich ist, vielleicht sagst du mir jetzt, nee, lass mal, ist unmöglich. Was ist eine wirklich gute Ramen?
Boah.
Gibt es so zwei, drei Key-Elemente, wo du sagst?
Es gibt zigtausend verschiedene Ramen.
Ja, das ist es halt, gell?
Das muss einfach, wenn du die Ramen isst, du musst die Augen zumachen und sagen, das ist sie. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist die perfekte Ramen für dich.
Mhm.
Das ist wirklich eher auch personenbezogen. Für mich war die perfekte Ramen in Tokio eine Fischramen, wo ich nicht erwartet habe, dass sie so gut ist.
Wirklich?
Die nur basierend auf Dorade, Thai-Ramen. Und da war ich mit Duck damals essen. Und wir beide so haben uns angeschaut. Ich so, fuck, ist die gut. Die war richtig umami.
Eine Dorade-Ramen?
Genau.
Das haut hin, wirklich.
Ja. Ja, du kochst halt die Karkassen aus.
Ja.
Und die hat halt so viel Umami, die Karkassen und der Fisch an sich. Was Besseres geht gar nicht.
Ah, krass.
Und das ist halt wirklich für jeden ist zum Beispiel eine Shio-Ramen viel, viel interessanter als eine Fischramen. Das ist halt wirklich für jeden unterschiedlich.
Mhm.
Oder eine Tonkotsu-Ramen.
Mhm.
Also es ist wirklich, die muss auf jeden Fall für mich, wenn du die Ramensuppe isst, so eine Art Film auf den Lippen haben.
Mhm.
Die muss halt, das ist so eine Art Film im Sinne von Gelee-artig.
Ja.
Das Kollagen muss halt ausgekocht werden und dann ist sie halt richtig umami. Wenn es halt so eine normale Hühnerbrühe ist, die 5 Stunden kocht, da passiert nicht viel.
Ja.
Deswegen, also es ist wirklich, muss mal essen gehen.
Ja,
das ist halt schwierig zu sagen.
Ja, ja.
Das ist, ich kann dir nicht sagen, viele fragen für mich, wo kann man gut in Japan essen gehen? In Japan kannst du eigentlich überall gut essen.
Ja, das Level ist schon hoch,
ja,
oder?
Deswegen.
Ja.
Und es ist halt schwierig zu sagen, da ist die perfekte Ramen oder das perfekte Sushi. Ist halt immer personenbezogen, glaube ich. Auch die Erinnerung, die dann drin weckt. Vielleicht erinnerst du dich dann an dem Tag, Alter, schmeckt so viel wie zu Hause. Irgendwas, so ein paar Substanzen da drin. Schwierig.
Gibt es eigentlich was? Ich meine, die japanische Küche zieht ja ihre Kreise bis in die obersten gastronomischen Ebenen. Also ich glaube, glaube, es gibt jetzt auch im deutschsprachigen Raum fast kein Restaurant mehr im Sternebereich, was irgendwie nicht ein bisschen was
Japanisches
drin hat.
Jetzt immer in allen Lokalen.
Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr?
Ich finde es einerseits super, dass jetzt vielen Produkten oder französischen Küchen auch das Yuzu oder Dashi verwendet wird. Was das uns natürlich im Lokal sehr, sehr schwierig macht, dann mitzuhalten teilweise, also manchen anderen Lokalen.
Okay.
Weil die dann teilweise dann auch verglichen wird manchmal, von den Soßen her.
Ach so, ja, weil damit, ihr werdet natürlich dann immer mehr verglichen, je mehr andere Leute.
Das auch was machen.
Ja.
Sei es, da steht Dashi, dann steht auch bei uns Dashi. Dann, wo ist der Unterschied vom Dashi oder von der Teriyaki-Soße, schmeckt bei denen dann anders als bei uns. Also es ist halt wirklich, das sind, wie du sagst, gerade selber sagst, dass sehr viele gehobenen Restaurants halt, der Lukas Nagel zum Beispiel ist gerade schon wieder unterwegs in Japan, was super ist, weil ich es mir gerne anschaue, was er macht. Und
war jetzt, glaube ich, irgendwie fast 6 Wochen oder was,
haben wir gesagt. Und er ist halt, der mit seinem Kojin, mit seinem Miso und seine Sojasauce, die hat, macht das einfach perfekt. Also es wird die Zeit, würde ich gerne auch haben, da das zu investieren, um das zu lernen, weil ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert mit Koji und Miso, weil die Zeit fehlt mir. Ich würde so gerne noch viel mehr lernen, sowas. Und was wirklich dann, was halt wirklich mit den Grundbasis von der japanischen Küche zu tun hat.
Ja.
Ich verstehe es schon mit Umami und Dashi, aber wirklich von null auf, das ist
halt
schon wichtig.
Ja, halt so einen Kochi-Ansatz machen und alles. Es braucht halt auch mega viel Zeit. Du brauchst Räume dafür, du brauchst eine wahnsinnige Infrastruktur.
Also die Räume haben wir, glaube ich, schon zur Verfügung, mhm. aber ich habe nicht die Zeit.
Aber das wollte ich dich sowieso vorher auch fragen, mhm. weil du auch gesagt hast, du bist operativ doch eingebunden mhm. Und doch, du bist ein unglaublich kreativer Mensch und dein Erfolg basiert ja auch auf deiner Kreativität. Küche ist ein kreatives Handwerk. Kommst du ausreichend dazu, würdest du sagen, kreativ zu sein oder nicht? Und wie ist das?
Also kreativ zu sein, ich bin kreativ auf den Tellern. Also ich kann halt eine Bildsprache machen. Wenn ich einen Teller sehe, kann ich ihn schon so anrichten, wie ich es mir vorstelle, dass es schön aussieht, dass es auch appetitlich ist. Was viele nicht können, die können gut kochen, aber die können keine Teller anrichten.
Ja.
Das kann ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut.
Ja.
Allein schon von meiner Technik, von wie man schneidet, weil das halt sehr, sehr wichtig ist. Dadurch, dass es heutzutage dieses Instagram gibt.
Dieses sogenannte.
Ja. Was damals nicht gibt, musstest du damals immer in die Restaurants fahren oder fliegen, um zu schauen, was andere so machen. Also das heißt, jetzt reden wir jetzt nicht von abgucken oder kopieren, aber zumindest wie die Geschmäcker sind, wie in Japan oder in Korea, in Vietnam oder in New York, irgendwas in der Richtung. Und durch Instagram lernst du halt viel, viel schneller die Sachen zu sehen, was die anderen halt machen. Du musst auch keine Kochbücher mehr kaufen dadurch teilweise. Jetzt habe ich, glaube ich, die Frage, glaube ich, komplett über...
Deine Kreativitätsressourcen, wie du...
Ganz woanders.
Nein, gar nicht.
Also ich sage jetzt mal, ich gehe schon sehr gerne essen.
Ja.
Also ich reise auch sehr gerne mit Duck. Wir sind damals immer mit Japan unterwegs, war ich meistens immer mit Duck unterwegs. Oder auch in London. Und dadurch siehst du halt sehr schnell, was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt. Und das, was dir schmeckt, würdest du gerne auch auf den Teller bringen. Und wenn wir das auf den Teller bringen, also sei es im Restaurant, muss es mich auch so beeindrucken, dass ich es zum zweiten Mal bestellen würde, dieses Gericht. Wenn ich es esse und es schmeckt mir nur, ich würde es mir nicht nochmal bestellen, dann kommt es teilweise nicht auf die Karte.
Das war bei mir, glaube ich, fast bei jedem Mochi-Gericht so. Ich bis jetzt essen, das war immer so, eigentlich, bitte gleich, schick nochmal. Oh, warte mal. Was ist damit? Okay. Entschuldige da.
Alles gut.
War irgendwas mit dem Computer? Alles wieder gut. Nee, aber das war dieser Deliciousness-Faktor einfach so. Ja.
Der muss halt sein.
Ja.
Und wenn das nicht passiert, dann kommt es teilweise nicht auf die Karte.
Aber das klingt für mich schon so, als wären da durchaus, als wärst du jetzt nicht in so einem, in einer blinden Operativität gefangen.
Nein, das nicht.
Also für mich klingt das schon so, als wären da ausreichend so, als wäre da ausreichend Kreativitätsraum in dir drinnen, deine Kreativitätsgene. Ja, genau.
Das macht also schon, wenn wir die Gerichte schreiben oder kreieren, Sachen von Erinnerungen, die ich mal gegessen habe oder auch von zu Hause kenne, halt mit auf den Teller zu bringen. Und so basieren eigentlich quasi die Gerichte.
Ja.
Und ich versuche die Teller von den Komponenten relativ gering zu halten, nicht zu viel Shishi. Und der einzige Vorteil, sag ich jetzt mal, ist jetzt im Mochi, ist die Mayonnaise, was in manch anderen Restaurants die Butter ist. Ja. Wir haben ja keine Butter im Restaurant, also Mochi. Da ist halt die Mayonnaise halt der Hauptkomponent.
Aber ihr kocht schon mit Butter auch im Mochi? Oder
gar nicht.
Es gibt, im Mochi wird kein Gramm Butter verwendet.
Sehr wenig. Also,
wirklich?
Ja, wirklich.
Krass.
Also wir haben ja auch sehr wenig Gerichte, die à la minute zubereitet werden, also Beilagen. Das ist relativ viel eingelegtes Gemüse.
Ja.
Und dann ist die Hauptkomponente das Fleisch oder das Fisch.
Ja.
Und dazu kommt halt die Beilage Reis gedämpft oder halt das Gemüse.
Ja.
Und dann halt bei den Sushi-Rollen kommt Teriyaki-Soße, Chili-Mayo, Trüffel-Mayo. In die Richtung geht das dann teilweise. Das ist so das Geheimnis. Oder was Gebackenes.
Diese Mayos, ja. Man kann auch was Gebackenes mit Mayo machen. Ne?
Geht auch. Ist immer. Geht immer.
Weil wir jetzt auch gerade so ein bisschen über diese Kreativitätsthematik gesprochen haben. Es gibt ja was relativ Neues, das Dogenhof.
Genau.
Und auch da habt ihr euch allein, was das Konzept angeht, eigentlich schon eine gewisse Kreativität auferlegt. Japan und Italien ist so ein bisschen das Motto.
Genau. Wir selber haben es ja nicht vorgelegt, sondern es wurde uns vorgeschlagen quasi, weil wenn du das Dogenhof anschaust direkt, das Haus ist wie in Venedig 1:1 kopiert worden. Und deswegen war das Thema Japan-Italien.
Ja.
Also
ja,
wir haben keine neue Küche kreiert, sondern wir haben quasi das Haus, was da steht, so übernommen und so mit quasi Italien rein interpretiert. Und die Küche Itameshi, also das Restaurant heißt ja Cucina Itameshi, die Küchenrichtung, wie gesagt, gibt es ja schon.
Mhm.
Wenn Japaner halt in Italien arbeiten und leben, zurückkehren nach Japan und ihre eigentlich italienische Speisen kreieren wollen. Mhm. Nehmen sie halt japanische Produkte und modifizieren es auf italienische Weise.
Mhm.
Und wir machen das genauso. Wir nehmen halt italienische Speisen, sei es Tortellini in Brodo, fällt mir jetzt gerade ein. Daraus machen wir halt Gyoza oder Teigtaschen in Dashi. Okay. Also sprich, wir kreieren halt ein neues Gericht, aber eigentlich was ursprünglich italienisch war.
Ja, unter dem Motto der Teigtascheln.
Genau.
Ja.
Aber die machen wir noch selber.
Ja. Nicht in einer Fabrik,
nein,
wie es in Wien so viele gibt.
Und genau, das Tortellini in Brodo ist halt gefüllt mit Prosciutto und Garnelen. Mhm. Mit einer Teig, also der Teig ist Gyoza-Teig, also ist kein Nudelteig. Ja. Und der Grundfond ist aus Kombu und Katsuboshi. Daraus kochen wir halt ein Dashi. Mhm. Und das ist halt der Grundbaustein der japanischen Küche, Dashi. Und das wird dann quasi noch verfeinert mit Wasabiöl. Und das war es eigentlich schon. Das einzige Gericht, was auf der Karte drauf ist.
Ja.
Und somit haben wir eigentlich fast die ganze Speisekarte kreiert. Also ich versuche jetzt keine neuen Gerichte zu kreieren. Zum Beispiel das Vitello Tonnato ist für mich ein Vitello Tonnato. Das würde ich niemals anrühren und sagen, ich mache jetzt so ein bisschen Shiso-Blatt hinein oder ein bisschen Yuzu.
Ja.
Das würde ich mir niemals trauen.
Ja.
Weil die Italiener oder in Italien halt ein viel besseres Vitello Tonnato geben würde als bei uns.
Mhm.
Was ich aber auf jeden Fall versucht habe zu kreieren, ist ein perfektes Tiramisu, weil ich selber Tiramisu liebe.
Mhm.
Und es bleibt auch nur ein Tiramisu.
Also das bleibt dann italienisch?
Das bleibt italienisch.
Tust du jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Yuzu-Gelee noch
nein,
rein?
Nein, gar
so.
Nicht. Ja. Das bleibt italienisch und es bleibt ein Tiramisu. Und das heißt auch Tiramisu super auf der Speisekarte, weil es super ist. Ich habe halt lange kreiert oder zumindest recherchiert und probiert, dass es wirklich so perfekt ist für mich, dass es halt so auch dann über den Tisch geht.
Ja.
Und teilweise sind auch nur japanische Speisen drauf, wie ein Tuna-Tataki mit Ponzu.
Mhm.
Das kann ich auch nicht variieren, dass ich halt noch Rosmarin dazugebe. Das macht dann keinen Sinn.
Vielleicht eine Scheibe Mozzarella drüber. So.
Zum Beispiel. Jetzt habe ich ein Gericht mit Stracciatella oder eine Burrata, schon Burrata mit Nori-Creme kreiert. Da ist Nori an sich schon sehr, sehr säuerlich schmeckt, mit Verbindung mit Essig und Sojasauce und Essig. Dadurch hast du diesen Geschmack wie Tomate, komischerweise. Ja, und da hat Kombination Burrata, was sehr, sehr cremig ist, und dann stichst du durch und läuft es halt aus und dann kommt halt das Nori-Creme dazu, das ist halt perfekt.
Ja.
Und so basieren eigentlich die Gerichte in dem neuen Lokal.
Das ja ziemlich gut ankommt. Ihr seid ziemlich gut ausgelastet.
Ja, weil wir sind jetzt die zweite Woche.
Ja.
Und jetzt bis Ende Februar sind alle Tische am Abend schon mal ausgebucht.
Bis Ende Februar schon?
Ja.
Ja.
Und wir hatten auch nur einen Vorteil, wir hatten im Dezember ein Warm-up.
Mhm.
Wir haben halt ein bisschen probiert, wo die Reise hingeht, damit wir einfach schauen, was kann man machen in der Küche, weil wir vorher auch nie so gekocht haben mit Feuer, weil das Feuer ist das Herzstück von dem Restaurant.
Ah, okay.
Und das war uns auch wichtig, dass wir einfach mal kreieren und kochen vor Ort, weil einfach von null auf da reinzugehen ohne Erfahrung ist halt sehr gefährlich. Und so haben wir es halt geschafft, jetzt am 1. Februar gute Kritiken zu kriegen, zum Glück.
Ja.
Und wir sind auch, ich bin auch jeden Tag dort und ich fahre dann direkt, nachdem wir das Gespräch hier aufgenommen haben, wieder zurück und koche am Abend nochmal.
Im Dogenhof.
Im Dogenhof.
Ja.
Ich bin jetzt dort operativ auch unter, also sehr unterwegs, sag ich jetzt mal, oder vor Ort dort und
ja, klar, es ist gerade in der Phase, oder, wichtig,
voll,
dass du da bist, dass da alles irgendwie, läuft's gut, also jetzt auch von, jetzt abgesehen von der Auslastung, so,
voll.
Workflows sind doch alles neu, ne?
Komplett alles neu.
Ja.
Aber es ist halt, wir haben die Karte relativ klein gehalten, jetzt nicht so groß wie im Mochi. Mhm. Wir haben, glaube ich, um die 18 Speisen drauf.
Okay,
ja. Ist jetzt nicht so viel,
ja,
aber trotzdem ist es eine große Herausforderung, weil wir das erste Mal wieder frisch kochen, also sprich, wir kochen Pasta frisch, also Nudeln. Das ist halt relativ anderes Kochen wie halt in anderen Restaurants.
Ja.
Das ist eine große Herausforderung auch für uns und auch für mich.
Und doch, wie du mir, glaube ich, vorher gesagt hast, 65 Sitzplätze doch, ne?
Genau, wir haben 65 Sitzplätze innen drin und dann, wenn der Sommer kommt, nochmal 60 draußen. Wenn aber nicht alles beides belegen, das schaffen wir nicht.
Ja, das wäre also, das sind dann 120.
Nein, das schaffen wir nicht.
Auch mit Seatings, mit so Seating-Zeiten? Also wir haben
zwei Seating geplant am Abend.
Okay.
Aber trotzdem, das ist dann einfach, hochgerechnet sind dann 240 Sitzplätze oder was wir essen dann machen müssen.
Ja.
Das schaffen wir von der kleinen Küche nicht und auch dann, ich glaube, von der Manpower wird es schon schaffen, aber die Gäste werden es, glaube ich, dann drunter leiden, das wollen wir halt nicht.
Ja. Du, Stichwort neue Projekte, du hast gesagt, es ergibt sich immer alles so irgendwie und es ist nicht so geplant. Für die Zukunft, habt ihr jetzt da irgendwie andere Dinge auch schon im Auge oder alles Step by Step, jetzt mal Dogenhof, wenn sich was anderes ergibt, dann mal schauen. Was ist eigentlich, oder gibt es so eine Vision auch? Ich meine, soll das Mochi, ich weiß nicht,
es gibt ja ein Projekt,
20 Dependancen haben oder so?
Also wir haben ja ein Projekt mit Falkensteiner, mit der Hotelkette.
Hilf mir mal kurz, wo ist das?
Felden,
am Wörthersee. Also in Felden, okay.
Da kochen wir mit Thomas Gruber gemeinsam.
Ah, okay.
Dann haben wir die Kooperation Falkensteiner in Jeselo, im Hotel. Also wir gehen ja jeweils immer zwischen 10 und 15 Speisen von uns aus und die kochen sie halt jeweils in dem Restaurant, sei es im Seespitz oder im Hotel Falkenstein in Jeselo.
Okay.
Und es gibt noch ein Projekt, was 25 sein wird in Bozen, auch vom Falkensteiner.
Cool, okay.
Und da wird das allererste Mal sein, dass es Mochi hergegeben wird, der Name. Also komplett, wir übernehmen halt den ganzen Rooftop eigentlich vom Falkensteiner, das Restaurant. Und es wird halt,
das ganze Jahr über, oder ist das dann so
Pop-Up? Das ganze Jahr über Mochi und auch alle Speisen werden von uns kreiert.
Ja.
Und auch die Mitarbeiter werden geschult, auch die Köche sind teilweise von uns und das wird dann im ersten Quartal 25 stattfinden.
Mastermind von dem Ganzen, wer hat dann so die Verantwortung? Es wirst ja du oder Tobi sein, müsst ihr regelmäßig dorthin schauen oder wie?
Genau, wir haben, also Tobi und ich haben ja jeweils noch eine rechte Hand, die uns dann unterstützen. Ich habe den Philipp Sieler, der Tobi hat den Toni als F&B-Manager. Entweder wird einer von denen mal rüberfahren müssen oder wir fahren selber rüber, um präsent zu sein. Es wird aber zumindest immer jemand vor Ort sein, die ersten Monate, um mitzuhelfen, mitzukreieren.
Ja.
Und so ist es auch, das ist auch wichtig dann noch für uns, dass noch die Handschrift dahinter steht.
Ja.
Wir geben auch vor, wie die Teller auszusehen haben, die Speisen, deswegen.
Mochi als Marke, ne? Mittlerweile.
Ja, kann man so sagen vielleicht, aber...
Du runzelst mit der Stirn.
Es ist immer sehr gefährlich, immer jetzt gerade läuft es ganz gut für uns, wer weiß, was in den nächsten paar Jahren sein wird, deswegen. Aber mein Traum ist, kannst du eh sagen, ein Mochi in Zürich.
Warum ausgerechnet Zürich? Ich bin in Zürich aufgewachsen. Ich finde das super.
Ich habe in Zürich gelebt, 2 Jahre.
Ah, tatsächlich.
Deswegen. Ich habe ja im Park Hyatt gearbeitet, Parkhaus im Hyatt. Und deswegen ist Zürich so mein Pflaster, wo ich gerne auch hingehen möchte.
Aber sushi-technisch ist schon noch viel Luft nach oben in Zürich, oder?
Ja, deswegen.
Schon,
die Konkurrenz,
ne?
ist nicht so groß. Auch Ramen ist nicht so groß, die Konkurrenz.
Ja.
Sehe ich mich. Ich würde so gerne dort Fuß fassen. weil es auch doch relativ lieb hat, die Stadt, wie so Wien, ist halt dort noch, das lebt dort und die sind auch einfach noch, ja, ist einfach eine schöne Stadt.
Ja, total schöne Stadt. Und wirklich, ja, da ist Sushi-mäßig, glaube ich, was die Schiene angeht,
nicht
da,
so
ist noch, da ist noch was.
Deswegen kann ja, ich war dort essen, ich war eigentlich alles, was ich gegessen habe, war halt nicht so toll, nicht so gut. Und, und ich sage dann immer selber, wenn es nicht so toll ist, dann kann ich es noch besser machen.
Ja.
So ein bisschen Ego, aber muss, glaube ich, gehört dazu.
Ja, sicher gehört das dazu. Ohne wird es nicht gehen.
Deswegen. Ja. Na, aber ich deswegen, das ist halt
cool.
In Deutschland würde ich mich nicht trauen.
Nein?
Weil da halt das Duck halt. Duck ist in Deutschland,
das, ich bin
in
Österreich. Das ist Loyalität, oder?
Deswegen. Wir sind ja super befreundet. Deswegen. Ich habe jetzt gerade mit dem telefoniert, der ist gerade in Korea.
Ja.
Und genießt jetzt noch seine Zeit dort und dann geht es weiter nach Vietnam.
Auch zum ein bisschen Inspiration. Ja,
Inspiration, Essen, Urlaub machen. Einfach nur abschalten.
Ja. Ja, der wird auch einen ziemlich eingedeckten Dezember gehabt haben, oder? Ja. Cool.
Na.
Gut. Großartig. Das heißt, wir halten alle die Augen in Zürich offen. Ne?
Erstmal eine Location suchen, das ist halt das Wichtigste.
Also wenn irgendwer eine Location oder sowas sieht, ne, ihr wisst, wo ihr euch zu melden habt.
Wir sind im September sind wir in Zürich. Mochi on Tour. Wir machen auch Caterings mit Mochi on Tour, heißt das.
Ja.
Da sind wir im September in Zürich.
Wo? Wisst ihr schon wo?
In einem Hotel. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Okay. Aber da sind wir gerade dort und kochen da 2-3 Tage.
Cool. Das wird im September sein. Gut, da wird sicher noch eine Presseaussendung, was auch immer, geben.
Bis dann haben wir bestimmt eine Location gefunden.
Das stimmt auch nicht, ich wollte gerade sagen. Vielleicht ist es dann eh hinfällig, weil ihr das schon dazu. Lieber Edi, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hergekommen bist.
Danke für die Einladung.
Dass wir so cool quatschen konnten. Einen schönen Rückblick auch gemacht haben, was dich als Person betrifft, auch die ganze Geschichte von Mochi. Ich finde, das war ein ganz schöner und für mich sehr lehrreicher und sehr angenehmer Deep Dive in diese Welt.
Darf ich fragen, wo du die ganzen Informationen eigentlich hattest von mir? Im Internet?
Berufskrankheit.
Berufskrankheit, das ist halt so, das ist so schön, sowas zu hören, wenn man halt sich vorgestellt bekommt, also wenn man jemanden vorstellt, kann man das so sagen?
Ja.
Oder dass du mich so vorstellst. Und das ist halt so schön, so ein Rückblick für mich, wie alt ich doch schon wieder bin, wie lange ich das eigentlich schon mache.
Ja, und was du halt alles bis jetzt halt gemacht hast und erreicht hast, das ist schon, glaube ich dir, dass das vielleicht auch was Schönes ist, wenn man dann mal sich hinsetzt, so wie wir jetzt in Ruhe und das alles mal wieder ein bisschen Revue passieren lässt. Aber ich glaube auch, dass das mindestens genauso wertvoll ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sowas da auch mit einzutauchen, zu sehen, und das ist ja das Schöne und das Bewundernswerte, finde ich auch, an dir und deinem Werdegang, dass du mit dieser, wir haben es ja gesehen, manchmal sehr obsessiven Leidenschaft, tatsächlich dann deine Kreise ziehst und die Sachen kommen, ihr tut da nicht zwanghaft irgendwie auf Wachstum, sondern die Sachen ergeben sich.
Und halt, ergibt so, sich alles. Ja.
Und das ist das wahre Schöne, muss man sagen.
Danke vielmals.
In diesem Sinne, wir sagen bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Graz an alle und Edi geht jetzt zurück nach Wien, ins Dogenhof, ab in den Zug.
Danke vielmals für die Einladung. Ich muss ja sagen, dass der Jürgen Pichler heute Geburtstag hat. Ihm noch alles Gute zum Geburtstag, wenn man das jetzt so sagen darf, direkt im Podcast. Ich weiß nicht, wie alt er geworden ist, aber zumindest sieht er noch knappe 45 aus, oder?
Ja, ich glaube 39.
39.
Ja, ja.
Und ihm alles Liebe, Gute für das Unternehmen oder zumindest alles, was ihr leistet bei Rolling Pin, ist super. Und ich freue mich immer wieder, dabei zu sein. Und alles, was ihr macht zumindest.
Lieber Jürgen, ich hoffe, du hast das gehört und natürlich auch von meiner Seite. Ich glaube, du weilst gerade in Barcelona. Alles, alles Liebe zum Geburtstag.
Alles Liebe.
Und in diesem Sinne bis bald. Tschüss.